Hallo und
Kannst du uns bitte heute alle mit Designernamen ansprechen? Also ich bin Wolfgang Job.
Die seiner Mutter, oder was?
Wir sagen dann einfach Hallo. Das ist einfach falsche Namen.
Die seiner Mutter. Ihr seid so dumm, ey.
Mann. Das sind Designerschuhe, die seiner Mutter.
Ist das ein Philips Asmussen-Witz?
Nee, hier, wie heißt der von der Wochenshow?
Herbert Görgens.
Nee. Ingo. Ingolf Lück.
Ingo Lück.
Der hat doch diesen mit dieser Schiebermütze immer gespielt, da.
Ja, Herbert Görgens. Yes.
Ja. Herbert Görgens. Ja. Genau, ja. Ja, kann ich wohl, soll ich holen?
Als Comedy noch groß war. Ja.
Hallo, liebe Freunde, hallo Basti Mö. Herzlich willkommen zum 123. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Swiss Army Man, ein Film, in dem Paul Dano auf der furzenden Leiche von Daniel Radcliffe in den Sonnenuntergang reitet. Dann die Dokumentation 13th über das amerikanische Gefängnissystem von Ava DuVernay, kennt man, ist Regisseurin vom Oscar-nominierten Selma gewesen. Und dann natürlich das neue Jugendangebot von ARD und ZDF namens Funk. Mein Name ist Rudolf Moshammer und wie immer rede ich mit Coco Chanel.
Hallo, grüezi miteinander.
Karl Lagerfeld.
Hallo.
Und Wolfgang Job.
Hallo.
Ja, war ein Hammer-Gag, fand ich, jetzt unser internationale Modegrößen. Da hätte ich ihn noch länger aufrechterhalten sollen, aber wir sind es gar nicht.
Ach so. Ich dachte, das war für den ganzen Cast. Also,
ja, gut,
dass
dann muss ich Wolfgang jetzt nach Hause schicken, das tut mir leid.
Dann muss ich mir vor allen Dingen noch überlegen, wie ich Swiss Army Man fand und nicht ja. Coco Chanel ja. Wahrscheinlich. Ja.
Ich würde sagen, wir kommen direkt zur Hörerpost. Bronco Bullfrog, ein lieber Hörer von uns, der uns schon ganz, ganz lange hört. Es gibt ja so ein paar, ne? Jacek ja. noch und sowas, die schon so früher, wo man sich fragt, so warum? Warum habt ihr damals nicht andere Podcasts gehört? Warum war es dieser?
Damals schon besser. Das ist halt
ja, die uns schon lange hören, lange unterstützen. Den haben wir vergessen zu erwähnen. Er hat uns natürlich schon länger auf Patreon unterstützt. Das soll hiermit nachgeholt sein. Genau, Dank. Falls ihr uns unterstützen wollt, um jetzt gleich mal das mal für Werbung in eigener Sache zu nutzen, könnt ihr auf patreon.com gehen. Dann bedanken wir uns bei euch da viel, viel später dann dafür, wenn ihr uns da unterstützt. Und dann hat uns Tim geschrieben. Lieber Pencast, nach dem Hören gefühlter 300 Folgen eures Podcasts melde ich mich nun auch mal aus den Tiefen der Hörerschaft, um euch ein wenig über die ungeahnten Metastrukturen zu berichten, die sich im Schatten des Pencasts abspielen. Ganz im Gegensatz zu meinem lieben Freund Chris aus der letzten Folge, das ist der mich in der Albertina in Leipzig angesprochen hat, der ohne zu zaudern auf die Celebrities des kleinen Mannes zustrebt, um sie mit Feedback zu beglücken, bin ich eher jener Hörer, der dankbar einsaugt, was ihr bereits seit einiger Zeit produziert. An Rückmeldung aber höchstens die Download-Ziffer zurücklässt. Das ist umso verwerflicher, da Chris und ich bereits häufiger über die Meinungen diskutiert haben, die sich in eurem Podcast entfalten und nicht zuletzt euretwegen vielleicht auch den ein oder anderen Film gesehen haben, der sonst an uns vorbeigezogen werde. Im Sinne der Resonanz schließe ich mich also bequemerweise Chris an, in Klammern, der sich jetzt offiziell getrollt fühlen darf, wenn er sagt, das ist schon alles ganz gut so. Und füge höchstens noch hinzu, dass ich auf der Suche nach Meinungen über einen Film meist erst euren Podcast besuche, bevor ich mir andere Kritiken ansehe. Neben der Aufdeckung dieser Camouflage-Fanbase nutze ich diese Mail außerdem, um, Zitat, shameless self-plugging in der Meta-Ebene zu betreiben. Geklaut in Klammern von Tim Pritloff. Ist er das selber? Weiß ich nicht. Indem ich sage, nee. Schaltwerk.org ist voll dope und an dieser Stelle schöne Grüße an Ines, die in Folge 100 zuvor schon eure Gläser angerichtet hat. Des Weiteren freue ich mich, dass wir nach wie vor über den besten aller Streams, den Schaltwerk Online-Streams, euch ausstrahlen. Und nachdem ich diese Mail nun völlig skrupellos als Selbstdarstellungs- und Werbeplattform genutzt habe, wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß bei der dieswöchigen Produktion des Pencasts und hoffe im Allgemeinen, dass euer Podcast noch lange fortbesteht. Wow, das war die Mail von Tim. Ja, es war wirklich sehr meta und sehr kompliziert. Einmal, was ich rausgelesen habe, er erkennt Christopher scheinbar, den ich in Leipzig getroffen habe. Er kennt aber auch Ines vom Schaltwerk. Da läuft nämlich der Cast auch, ne? Das Uniradio der Uni Bayreuth, von Studenten komplett ehrenamtlich organisiert. Wobei ich glaube, so ein, zwei Leute kriegen ein bisschen Kohle.
Ja.
Ja, ich glaube ja. Schön. Da läuft es, da kann man es auch hören.
Herzliche Grüße auch an alle Schaltwerkhörer.
Ja.
Ja, und danke für die Mail, aber es tut mir leid, dass du als Kind anscheinend mit einem Wörterbuch verprügelt wurdest.
Ja, der Ironie funktioniert im Radio nicht, sagt man ja immer, ne? Also,
Aber wie, also Ines ist ja aber in Bayreuth und er wahrscheinlich auch, aber woher kennt er dann Christopher? Also für mich wirft diese E-Mail mehr Fragen auf, als sie beantwortet.
Ich würde auch sagen, vielleicht kann uns ja jemand, der die beiden kennt und auch beim Schaltwerk ist, nochmal eine Mail schreiben, um das
nochmal aufzudröseln. Was ich komisch finde, ist, dass ja offensichtlich, wenn wir hier jede Woche miteinander reden, dass ja irgendwer mithört. Also ich dachte, das ist, wir reden unter uns.
Ja, die von dem Schaltwerk müssen das sein, die das irgendwie einfach in die Welt senden. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das hatte ich eigentlich nicht so
geplant. Wir haben uns auch verkabelt.
Ja. Na gut.
Reden vielen wir Dank über, für die E-Mail. Über.
Und ja, vielen Feedback. Dank. Ja. Dankeschön. Wir freuen uns über Post von euch. Schreibt uns doch. podcast@drpeng.de ist die E-Mail-Adresse. Schreibt uns doch mal. Und wir kommen zum ersten Thema und das ist Swiss Army Man.
Rom, die ewige Stadt. Im Herzen der Metropole wohnt das Oberhaupt der mächtigsten Religion der Welt. Er nennt sich den Papst der Armen und der Kranken. Doch auch er ist nicht sicher vor des Teufels Lakai. Es befindet sich eine Bombe unter dem Petersdom. Holt die Schweizer Garde. Franziskus, die Schweizer Garde wird nicht ausreichen. Wir haben nur eine letzte Hoffnung. Wir müssen ihn aufwecken. Aufwecken. Dann gnade uns Gott. Swiss Army Man.
Ja, Swiss Army Man. Heißt der Film. Mehr habe ich nicht. Nee.
Ist natürlich, ja, ich fand den nicht so gut.
Also 8 von 10.
Ich glaube, ich, meiner Meinung nach, finde ich, war okay. Swiss Army Man ist eine Comedy-Drama von Dan Kwan und Daniel Scheinert aus dem Jahre 2016. Mitspielen tun Paul Dano, Daniel Radcliffe und Mary Elizabeth Winstead. Der hat dieses Jahr auf dem Sundance seine Premiere gefeiert und hat dort den Best Directing Award in der Kategorie US-Drama noch abgeholt. Worum geht's? Hank, gespielt von Paul Dano, ist auf einer einsamen Insel gestrandet. Nichts zu essen, nichts zu trinken, kein Freitag, kein Wilson, weit und breit. Hank hat aber einen Strick und auch vor, lebensbeendende Maßnahmen zu ergreifen. Als er aber da gerade dabei ist, sieht er plötzlich am Strand jemanden liegen. Und der jemand entpuppt sich relativ schnell als die Leiche von Harry Potter. Naja, oder zumindest mal als Leiche, gespielt von Daniel Radcliffe. Daraufhin lässt Paul Dano dann von seinem Freitod ab und es beginnt ein Abenteuer und eine wunderbare Freundschaft. Denn die beiden wollen zurück in die Zivilisation. Und hier ist die Stelle, wo ich mir noch eine gute Frage überlegen wollte.
Ja, Swiss Army Man, Juchaya oder Auweia, wäre dann meine Frage an euch.
Dann nehmen wir die, ja, und los.
Ich finde das schön, dass man so aktuellen Film macht, der sich direkt an JVA Sachsen richtet, wenn man da die Leiche von Daniel Radcliffe vielleicht mit in die Zelle gesperrt hätte, hätte alles anders laufen können für Jabba al-Bakr. Aber naja, so ist es jetzt gelaufen, hat man vielleicht nicht gesehen, den Film in Sachsen, weiß ich nicht so genau. Swiss Army Man, lange von uns erwartet, hatte ich das Gefühl. Ich hatte ist einer der wenigen Filme, den ich überhaupt auf einer Liste, es gibt, also die Liste war dieser Film, wo ich gedacht habe, was würde ich gerne noch sehen dieses Jahr. So ein bisschen interessiert bin ich noch an diesem Fantastic Beasts Film. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass die jetzt 5 Filme machen wollen? Ja. Ich wollte schon wieder den Laptop aus dem Fenster schmeißen. Das
kann doch nicht sein. Ganz verrückt.
Da gibt's doch nicht mal ein Buch zu. Also gut, dieses eine, egal. Siehst du, ich bin schon wieder, wenn ich Daniel Radcliffe sehe, bin ich sofort im Harry Potter-Universum. Werde ich vom Muggel zum Zauberer.
Und wo sind denn da die Eltern? Wo sind die Eltern von diesen Leuten? Die sagen, mach doch erstmal einen Film und dann können wir gucken, ob du noch Hunger hast.
So, ja, ganz genau. Ey, da sind auch die Augen wieder größer als der Hunger. Das ist so.
Naja, einen Film haben sie auf jeden Fall hier gemacht, Paul Dano und Daniel Radcliffe. Und ich finde, man merkt, dass die auch richtig Bock darauf hatten, diesen Film zu machen. Und es ist ein bisschen so dem Film, also steht ja so ein bisschen da drüber, diese Kontroverse, dass Daniel Radcliffe hier eben eine Leiche spielt und dann die ganze Zeit am Rumfurzen ist. Und dann gibt's ja auch echt ein paar seltsame Szenen, wo die sich auch so ein bisschen ineinander verlieben. Und dann hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, soll hier noch so ein Nekrophilie-Kommentar gemacht werden und so weiter. Und aber an sich ist das erstmal ein grundsolider, süßer Indie Indie-Film, den man hier gemacht hat, der eben diese Extra-Ebene hat, dass es sich hier um eine Leiche dreht und in dem man sieht, dass die beiden unglaublich viel Spaß daran hatten, diesen Film zu drehen. Und ich finde, am Ende kommt ja dann noch so ein Kommentar, es kommt ja dann noch ein Twist. Malte, du hast ja vorgeschlagen, dass wir einen Spoiler-Teil machen und das finde ich eine ganz gute Idee, da kann man nochmal am Ende drüber reden. Er schlafft ein bisschen ab in der Mitte, finde ich, dieser Film. Also die Leute, mit denen ich den gesehen habe, wir hatten alle das Gefühl, wir werden so ein bisschen eingepennt in der Mitte. Irgendwo, wo sie diese romantische Liebesszene zwischeneinander aufbauen. Es wird schon sehr, sehr lange durchgezogen. Dann irgendwann ist dann auch der Gag ein bisschen durch. Aber der Gag ist vielleicht auch nicht so gut, aber sie ziehen ihn beide durch und haben Lust auf den Gag. Und deswegen finde ich, ist es ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, aber nicht so das große Indie-Kino, was ich ein bisschen erwartet habe.
Das ist mal wieder so ein Film, der dumm aussieht, aber in dem doch ziemlich viel Intelligenz steckt, wie ich finde. Und das sind mir ja die liebsten Sachen. Das ist halt so ein Film, der komplett absurd anfängt. Und dann
so wie du.
Allerdings. Ja. Alles klar. Ein Film, der absurd anfängt, dann aber irgendwie immer realer wird. Und auf dem Sundance Festival sind die Zuschauer auch nach der ersten halben Stunde in Strömen aus dem Kino gestürmt, wie man dann lesen durfte. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, also weil der Anfang des Films gibt sich ja schon als so total niveau- und zusammenhangsloser Schwachsinn. Und ich muss sagen, ich fand den Anfang auch echt nicht so toll. Aber die Stärke des Films liegt eher darin, wie er sich entwickelt. Und das haben die Zuschauer auf dem Sundance nicht kommen sehen, ich auch nicht. Aber das liegt eben daran, dass der Film Richtung einschlägt, die echt niemand kommen sieht. Und das Geile ist, wenn du den Film dann komplett gesehen hast, nachdem er vorbei ist, kannst du ihn quasi komplett rückentwickeln, also Hashtag Reverse Engineering, und dann ergibt alles Sinn. Also furzende Leiche, ellenlange Gespräche über Masturbation, mein Pimmel ist ein Kompass, ja. So aus peinlichen so Kinderjokes werden dann aber doch ernsthafte Themen. Und deswegen finde ich, so allein von der Struktur her, ist es für mich einer der cleversten Filme des Jahres.
Ja, ich finde es ganz, finde es herrlich, dass wie dumm manche Leute sind, so die sehen eine furzende Leiche und verlassen das Kino. Also das ist für mich so, ja gut Leute, dann guckt doch Transformers, ihr Vollidioten. Das ist ich finde es ganz geil, dass genau mal wie du es gesagt hast, wir haben hier so ein vermeintlich so ein dummes Gimmick, das aber verdammt intelligent eingesetzt wird, einfach in Form eben dieser Leiche von Harry Potter. Und es ist ja schön, weil wir haben ja hier so einen Film, es geht so ein bisschen, wie eigentlich bei vielen Indie-Filmen, es geht so, wir haben so Einsamkeit, wir haben wieder den Außenseiter und es ist eigentlich, ich finde es einfach eine schöne Idee, wie hier jemand, der selber seinen Lebenswillen verloren hat, einer Leiche Lebenswillen gibt und sich damit gleichzeitig so ein bisschen selbst therapiert. Ich finde, das ist einfach eine, das klingt, ich weiß nicht, ob das Banane klingt, ich finde, es ist verdammt clever und mir hat das wirklich gut gefallen und ja.
Finde ich auch. Es macht in erster Linie mal Spaß, sich diesen Film anzugucken. Ich fand, ehrlich gesagt, ich fand ihn auch ein bisschen lang oder langatmig, aber ich fand es quasi genau vor der Stelle, die du meinst, Christian, weil die fand ich, war so das Herzstück des Films und die fand ich richtig geil, diese eine längere Szene da. Nur davor, dieses, bis sie da hinkommen, das hat mir ein bisschen sehr lange gedauert. Aber ja, es ist einfach, also ja, ihr habt es auch schon gesagt, man sieht einfach den Spaß, den die Leute haben. Und das ist nicht nur, sind nicht nur die Schauspieler, sondern auch hinter der Kamera, was da für Shots sich überlegt wurden, das ganze Set-Design und so, ja, was sie da an den Tag legen. Da sieht einfach, man sieht, da steckt viel Schweiß auch drin und Spaß und das macht dann Spaß. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie da die Sundance-Leute mit Nasen höher als allem anderen so, da aus dem Kinosaal stolzieren, während unser Allzeit einfach lachend auf dem irgendwie Stuhl liegt, weil jemand schon wieder gefurzt hat.
Es ist aber auch schwer lustig reinzukommen in diesen Film, oder? Also ich finde, hätte auch nicht erwartet, finde ich, dass es irgendwie nicht die furzende Leiche von Daniel Radcliffe ist, die es mir irgendwie schwer macht, hier reinzukommen, sondern was mich total abgeturnt hat, ist Paul Dano, weil er halt einfach so am Anfang halt echt so ein unerträglich nichtsnutziger Lauch irgendwie ist. Also, weil es war für mich so ein bisschen wie eine Survival-Show gucken, nur anstelle von Bear Grylls ist irgendwie der Moderator ein Panda-Baby oder so, weißt du? Aber so, und zu dem Zeitpunkt ist ja Swiss Army Man quasi ein Survival-Film oder zumindest gehen sie durch die Wildnis und schlagen sich da eben ihren Weg zurück in die Zivilisation. Und deswegen musste ich 30, 40 Minuten auch Geduld mitbringen. Aber dann werden halt diese tieferliegenden Thematiken, die zumindest ich meine erkannt zu haben, dann irgendwie nach und nach offenbart. Und da fand ich es dann auch irgendwie eine wahre Freude. Auch ich fand diesen sehr romantischen Mittelteil auch sehr, sehr schön. Das liegt aber auch am Handwerklichen. Also diese verspielte Optik, die du angesprochen hast, Totte. Die Musik fand ich auch toll. Und eben, ja, das habt ihr auch gesagt, dass sie wirklich 100% Engagement an den Tag legen, diese beiden. Das sind so die Faktoren, die für mich den Film im Mittelteil und dann auch am Ende zu 100% tragen.
Ja, für mich vielleicht die beste Leistung, die ich je von Danny Radcliffe gesehen habe, muss ich sagen, in meinem Leben, obwohl er hier halt so eine olle Leiche spielt. Aber ich fand das super witzig. Ich fand, er hat sich da, also das musst du auch erstmal bringen als Schauspieler, finde ich, so auf sowas Bock zu haben. Man merkt ja auch wirklich bei Danny Radcliffe, auch bei den Filmen, die wir mit ihm besprochen haben, wo er später drin war, dass er schon Lust hat, dieses Image abzustreifen oder einfach auch irgendwas zu machen. Gib mir irgendeine Rolle. Hauptsache, ich habe keine Narbe auf der Stirn, ich spiele alles. Und das finde ich, hat er hier super gemacht. Du hast den Soundtrack angesprochen. Ich mochte total gerne dieses, also der war ja dann auch oft auch von denen so eingesungen. Auch immer nur so ba 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 ba. Und so. Das war halt total niedlich irgendwie so. Und ich finde schon, dass man versucht hat, vielleicht so einen Gegen-Indie-Film zu machen. Also eigentlich einen normalen Indie-Film zu machen, aber wegen dieser komischen Leichenthematik das halt so ein bisschen zu brechen. Mir geht's aber überhaupt nicht so wie euch. Ich finde den Anfang total stark und ich finde das Ende stark und den Mittelteil eigentlich. Da habe ich dann das Gefühl, ich habe die Idee verstanden. So, jetzt müssen noch mal drei Gags gemacht haben. Jetzt muss ewig lange diese Liebesgeschichte aufgezogen werden. Das fand ich persönlich ein bisschen ermüdend, aber es ist ja interessant, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben.
Also ich sag vielleicht mehr über dich aus als über den Film, Christian. Aber gut.
Ja, ich muss den kurzen Leichenteil und den intelligenten Teil. Ihr natürlich seid Oldschool Romantics wahrscheinlich.
Also ich muss sagen, ich bin aber in dem Film auch gut reingekommen. Ich hatte da die Schwierigkeiten nicht, also ich bin auf Christians Seite. Ihr seid die Dummen, die Freiburger mal wieder. Es hat sich schon in 120 Cast abgezeichnet. Wer hier der Plebs ist, ey. Verpiss mich aus meinem Podcast.
Ist es so weit gekommen?
Okay. Ja, jetzt ist letztes Mal Schluss.
Ich wollte auch noch was sagen, ist eine total schöne, auch wenn ich dumm bin, anscheinend.
Ja gut, aber erst rede ich, weil ich bin intelligent. Ich finde, es ist eine total schöne Idee, weil Radcliffe in Form dieser Leiche ist ja einfach so ein magischer Weggefährte und das Lust ist halt so geil, dass es halt aber eben nicht ein magischer Weggefährte im klassischen Sinne ist, der jetzt vielleicht irgendwie, weißt du, so irgendwelche netten Fähigkeiten hat, sondern der hat einfach verdammt viele Darmwinde abzugeben, so, und die nutzt, und mit denen hilft er eben Paul Dano aus verschiedensten Situationen, so, und das ist halt, das ist natürlich irgendwie nicht schön und das verzaubert den Zuschauer auch nicht gerade, aber ich finde das gerade schön, sowas total Plumpes, sowas wirklich total Primitives einfach zu nehmen, und das ist total süß gemacht einfach, das Ganze, was? Und dieses Verhältnis, was sich zwischen den beiden aufbaut, das ist, finde ich, schon toll. Und es geht ja oft bei so in den Filmen geht es ja irgendwie um so ein bisschen so ein sich eingemuggelt fühlen, so in so eine Biberbettwäsche. Und das ist, hat dieser Film geschafft. Und mir hat ich finde, es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gebracht einfach. Also ich hatte die Längen auch nicht gefühlt, so wie Christian zum Beispiel. Ja, Hotte, jetzt bitte die dumme Meinung von dir. Ja,
nach 50.000 Jahren. Danke. Jetzt will ich auch nicht mehr. Nee, was der Film ganz hervorragend schafft, ist einfach diese Balance zwischen das Thema ernst nehmen und aber sich selber überhaupt nicht ernst nehmen. Ja. Und es ist gar nicht so einfach, würde ich mal vermuten, weil ja, es geht ja schon um diesen einsamen, vereinsamten Außenseiter Paul Dano und so seinen Leidensweg oder was weiß ich was. Und aber trotzdem, ich meine, in der einen Szene ganz am Anfang versucht er sich zu erhängen und noch ein Lied zu singen und kann es halt nicht, weil die Leiche die ganze Zeit forzt. So, das ist zu laut. So, das ist halt schon irgendwie, aber das trotzdem noch so zu verpacken, dass das nicht komplett in nur irgendwie Furzabgefeiere verkommt, das ist nicht leicht. Und das schafft der Film aber eigentlich perfekt.
Wollen wir spoilern? Gut, dann von uns allen trotzdem eine Empfehlung für Swiss Army Man. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt diesen Spoiler-Teil, der jetzt kommt, skippen und dann beim nächsten Teil weitermachen. Und jetzt wird gespoilert. Malte, willst du kurz erzählen, was am Ende passiert und dann so ein bisschen deine Meinung dazu geben?
Gut, was am Ende passiert, am Ende kommt raus, dass Paul Dano nie auf einer tropischen Insel war, sondern einfach nur in dem Wald neben seiner Stadt und dass er eben sich wahrscheinlich das Leben nehmen wollte. Und also der Film wird quasi in der Realität verankert am Ende, obwohl es ein sehr absurdes Road-Movie bis dahin war. Und das fand ich halt sehr, sehr toll, weil man am Ende ein komplettes Bild hat von dem Film, beziehungsweise von Paul Danos Charakter, Hank, der ja im Endeffekt der Film ist. Ich muss da Max ein bisschen zustimmen, was wir hier sehen, meiner Meinung nach, ist 100 Minuten Selbsttherapie eigentlich. Er war, wie gesagt, er war nie auf einer Insel, er ist in den Wald gegangen, er wollte sich das Leben nehmen, es geht um Traumaverarbeitung und warum Hank so abgefuckt geworden ist, wird auch erklärt von dem Film, immer in so kleinen Hinweisen und Andeutungen und Nebensätzen. Seine Mutter ist früh gestorben, sein Vater ist halt so eine Art, so ein Man's Man, ja, der mit Gefühlen nichts am Hut hat und eben mit diesem doch sehr sensiblen Dano nichts anfangen konnte und dann eben, ja, warum gibt es diesen Penis-Kompass? Weil er eben total sexuell frustriert ist und das macht der Film auch deutlich, dass er eben, dass von Dano, von seinem Vater beigebracht wurde, dass Sexualität was Beschämendes ist, dass er nicht masturbieren sollte und dann noch die ganze Sache mit der Leiche und auch das sagt ja der Film, dass es eine echte Leiche ist, die wirklich angespült wurde, aber aus dieser Leiche erschafft Dano dann eine Person quasi nach seinem Ebenbild. Und lange Zeit des Films wird er darauf verwendet, dass Dano der Leiche die Welt erklärt, aber natürlich die Welt aus seiner eigenen, total verspulten Sichtweise. Und da stecken für mich eigentlich zwei interessante Aussagen drin. Erstens, dass die einzige Person, mit der Dano reden kann, keine lebende Person ist. Und zweitens, dass die einzige Person, die ihn versteht, er selber ist. Denn Radcliffe ist ja eben, wie gesagt, ein reines Abbild. Und das hat mich so ein bisschen an The Double erinnert mit Jesse Eisenberg oder auch an Fight Club eigentlich, weil dieses Erschaffen von so einem fiktiven Charakter zu einem bestimmten Zweck, das passiert bei The Double und so ein bisschen bei Fight Club, soll dieser Charakter eine Darstellung dessen sein, was man selber gerne sein wollte, aber halt nicht sein kann. Und bei Swiss Army Man ist es halt eben mehr so Therapie für mich, so eine Art Selbstbestätigung. Ja. Ich bin auch nur ganz normal, ich bin nicht so verrückt, auch mich kann man verstehen. Und genau, und das fand ich halt toll.
Gerade in dem Zusammenhang, also wenn du so weit schon gehst, dann in dem Zusammenhang sind halt auch diese Liebesszenen dafür, er muss sich halt erst, also relativ platt dann, aber halt erst selber lieben lernen, bevor er auch wieder zurück kann, quasi. Also das geht ja noch weiter dann.
Ja. Ja.
Und mir tut gefallen, ist, wie das...
Ja, ja, erzähl. Nee, es ist ja auch an sich keine Liebesgeschichte zwischen Radcliffe und Dano, sondern Paul Dano nimmt ja die Rolle einer Frau an, nämlich der Frau, in die er auch verliebt ist. Und er spielt halt quasi diese Liebesgeschichte durch, weil er eben selbst an ihr gescheitert ist. Weil er es eben nie geschafft hat, mal auf diese Frau zuzugehen, die er da im Bus getroffen hat. Und es ist quasi so eine Art Fantasie, die halt ausspielt, dass er dann doch erfolgreich vielleicht war in dieser Liebesgeschichte, dann in der Rolle von Daniel Radcliffe. Aber bitte, was wolltest du noch sagen?
Was hier Stichwort Pacing ganz gut geschafft wurde, war das komplett alles am Ende aufzudröseln in so einer 10-minütigen Sequenz, die fast so eine Plansequenz ist, also wo die Kamera sich immer wieder dreht um die Charaktere und dann auch, also es ist ja viel zu schnell, ne? Er kommt ja da an, dann kommt sofort ein Fernsehteam, dann ist sein Vater da, soll die Leiche identifizieren, dann rennen sie wieder runter an den Strand, aber dadurch, dass es so verdichtet ist, dann siehst du eben auch, wie klein der Raum ist, in dem sich alles vorher abgespielt hat, und ich finde, das ist eine eindrucksvolle Szene für den Zuschauer eigentlich. Außerdem finde ich dann gut, dann gibt's am Ende ja die neue Brechung, dass sich dann alle dann wieder doch, also Daniel Radcliffe als furzende Megaleiche sehen und sich drüber freuen, was ja so total ironisch am Ende quasi ist. Und da ist halt die Frage, was soll das bedeuten? Wahrscheinlich, dass Paul Dano dann doch wieder in seine Fantasiewelt abdriftet und alle halt, also dass eben die Leute nicht überzeugt werden. Das versuchen so Filme ja öfter mal, dass sie quasi so eine Nebenwelt aufmachen, die andere Menschen nicht sehen können. Dann wird die Realität gezeigt und dann wird doch gezeigt, nee, diese Welt existiert doch und alle glauben jetzt dran, aber es ist so ein bisschen so ein eskapistisches Moment vielleicht. Aber das hat mir auch gut gefallen, dass es diese extra Ebene am Ende eben nochmal gibt, die das so alles in Relation stellt und du denkst, fuck, ja klar, natürlich gab es diese Reise irgendwie nicht, aber bis jetzt habe ich es geglaubt, aber jetzt merke ich, okay, ganz schön komisch, ja. Ja, Malt hat mir noch mal ein bisschen die Augen geöffnet. Ich muss sagen, ich habe den vor ein paar Wochen gesehen. Ich habe es ja schon im Cast gesagt, ne? Also ich habe ihn jetzt nicht so ganz, ganz frisch noch in Erinnerung. Ich war leicht enttäuscht vielleicht, ob das Mittelteils fand, dann aber das Ende wieder stark. Gibt für mich 7,5 von 10 Punkten. Ich finde es ein guter Film, eine Empfehlung. Sollte man sich anschauen im Kino.
Ich gebe mal 8,5 Punkte von 10. Ich fand ihn auch nicht perfekt, aber ich finde es schön, wie der Film es schafft, Erwartungen aufzubauen und sie dann komplett zu durchbrechen. Oder vielleicht auch nicht, Fragezeichen, je nachdem, wie man dann das Ende interpretieren möchte. Es ist ein Film, wo die Macher Spaß dran hatten und das kommt durch und er ist sehr clever geschrieben, aber die Langatmigkeit, die ich genauso wie der andere Idiot in diesem Cast Hotte da drin gesehen hat, lässt ihn dann doch nicht zu einem ganz perfekten Film werden, also ja, deswegen diese Bewertung.
Jo, von mir gibt's auch 8,5 von 10. Ich finde, es ist wirklich ein intelligent gemachter Film. Hier steckt eine ganze Menge drin. Man muss nur bereit sein, vielleicht hinter diese vermeintlich doofe, pietätlose Fassade zu gucken. Dann kann man hier wirklich einfach einen schönen Film finden. Ich habe ihn gefunden, deswegen von mir 8,5 Punkte.
Ja, von mir gibt's auch 8 von 10. Und ich muss auch, es ist ja schon auch irgendwie schön. Also wenn du weißt, okay, wir haben Paul Dano, Daniel Radcliffe und Mary Elizabeth Winstead als Schauspieler, dann lass uns doch mal ein paar Leute beim Sundance Film Festival aus dem Kino treiben. So, weil der wird da eh genommen. Also, vielleicht ist die erste halbe Stunde auch einfach ein Stinkefinger an die Leute. Ja, aber man kann es halt machen. Wir haben es ja auch bei The Mule schon gesagt, den wir ja mal geguckt haben. Du kannst es machen. Du kannst die dümmste Prämisse nehmen und damit einen vernünftigen Film machen, solange du das Ganze irgendwie ernst nimmst und noch ein bisschen Tiefgang mit reinmachst. Und das haben die hier eindrucksvoll bewiesen, also 8 von 10, genau.
Swiss Army Man ist in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung? Schreibt uns die doch an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Film, 13th.
Ein Ehrengedenk, bitte.
Ja, gern. Ich bin von Haus aus dazu angehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass wenn sie 12 Herrengedecke trinken, das 13. heute umsonst sein wird. Ist Ihnen das genehm? Hm. Wie immer Nordhäuser also? Hm.
Thirteenth ist eine politische Doku von Ava DuVernay. Die kennen wir als Regisseurin von Selma. Das Martin Luther King Biopic, das hat letztes Jahr immerhin eine bester Film-Nominierung abgestaubt bei den Oscars. Die Doku wurde von Netflix produziert. Und auch hier wird es, wie bei Selma, auch wieder politisch. In 13th geht es, allgemein gesagt, um institutionalisierten Rassismus in den USA, wobei diese Thematik halt erst historisch abgehandelt wird und dann später auch in der Gegenwart ankommt und halt die Probleme in der heutigen Zeit aufzeigt. Und in der Doku passiert das durch mehrere Aufhänger. Erstmal der Titel 13th bezieht sich auf das 13. Amendment der amerikanischen Constitution, welches besagt, dass Menschen nicht in Sklaverei gehalten werden dürfen, außer wenn sie Kriminelle sind. Und dieses Außer wird hier als Schlupfloch quasi dargestellt, was dazu benutzt wird, Schwarze und andere Minderheiten konsequent klein zu halten. Und wie geht das? Indem man ebenso konsequent eben das Narrativ fördert, dass Schwarze Kriminelle sind. Das ist die Hauptthese des Films, würde ich sagen. Und belegt wird das durch so verschiedene Gesetzesentwürfe, angefangen in der Ära so Nixon-Reagan, 70er, 80er Jahre, dem War on Drugs, aber auch bis hin zu Donald Trump dann am Ende. Und der zweite Aufhänger oder rote Faden sind dann eben Gefängnisse. Und denn da kommen Kriminelle ja schließlich hin. Und an der immer weiter wachsenden Anzahl Gefängnisinsassen in den USA soll dann eben diese zur Norm gewordene Kriminalisierung Schwarzer weiter belegt werden. Und ja, hinzu kommen dann andere damit verwandte Thematiken, wie zum Beispiel Polizeigewalt, das gewinnorientierte Gefängnissystem der USA, das Black Lives Matter Movement etc. Soweit zu 13th. Wie hat euch diese Doku gefallen?
Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, der Film in diesem Jahr, von dem ich am meisten niedergeschlagen war, nachdem ich den gesehen hatte oder auch beim Schauen. Also ich finde, der zieht sich immer weiter zu und irgendwann sitzt man da und kann es fast nicht mehr fassen, was man da eigentlich sieht, was man hört und wie es einem auch gezeigt wird. Ich meine, ein anderer schlimmer Film war vielleicht Son of Saul, aber man, weiß ich nicht, mit dieser Holocaust-Thematik ist man irgendwie vertrauter vielleicht noch aus der Schulzeit und so weiter. Natürlich hört man immer von dem Black Lives Matter Movement und so weiter und man weiß von Fällen wie Ferguson und so weiter, aber es nochmal so aufgezeigt zu bekommen, finde ich interessant. Der Film versucht natürlich nicht, hier objektiv verschiedene Seiten sprechen zu lassen oder sowas. Der operiert halt unter einem Standpunkt und der ist halt, dass es einfach Rassismus institutionalisiert ist in den USA und Afroamerikaner darunter zu leiden haben und zeigt dir das. Aber ich finde eben, er macht es ziemlich gut, weil dieses Narrativ, was er aufbaut, dass aus der Abschaffung der Sklaverei dann zu dieser Mass Incarceration, also Masseninhaftierung quasi, um die Sklaven weiterhin zu haben, um sie halt wirtschaftlich nutzen zu können, halt über diese verschiedenen Äras, ne, also Nixon, Reagan, Clinton, gezeigt wird, wie ja man so als politisches Mittel man das benutzen kann für den Wahlkampf. Ja. Und dann eben finde ich, was den Film auch nicht schlecht macht, er geht noch immer weiter. Also er zeigt dir dann diese Organisation ALEC, in der die ganzen großen Firmen drin sind, die auch eben an diesen Gesetzen mitarbeiten. Und dann quasi am Ende nochmal so dieses Gefängnisse als Sweatshops. Und das war was, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also dass quasi große Unternehmen Gefängnisinsassen benutzen, um eben Dinge herzustellen. Die Frage ist so ein bisschen, ob das eine durchgehende rote Linie ist, die da durch die Geschichte verläuft, oder ob die an manchen Stellen eher so ein bisschen gestrichelt ist. Weil man kann, also ich weiß nicht, ob tatsächlich der Schwarzenhass in den USA in den Institutionen existiert, um dann die Leute als Arbeitskräfte benutzen zu können. Also der Film, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das Argument nicht so ganz klar, aber das finde ich nicht so schlimm, weil der Film eben immer unterschiedliche Stichpunkte dir zeigt und so weiter. Also ich fand, das war sehr eindrucksvoll. Kann anstrengend sein, glaube ich, für manche Leute, den zu schauen. Ich finde es ein bisschen interessant, dass er doch sehr unter dem Radar schwimmt. Also ich liest nicht so viel über diesen Film, wobei es eigentlich total relevant ist, die Thematik. Gut, in Deutschland natürlich jetzt nicht so stark, aber das könnte vielleicht sein, dass so eine Stunde 40 erzählen die halt die ganze Zeit Leute ihren Standpunkt und irgendwann kann man vielleicht auschecken, aber ich habe es nicht gemacht. Also ich war immer dabei, ich fand das sehr gut.
Ich muss aber auch, also ich dachte auch am Anfang so, okay, eine Stunde 40 jetzt Doku über ein happiges Thema, so na gut, dann mal los, aber es geht echt, geht gut durch, so, weil es halt wirklich interessant ist und das, obwohl man ja dann doch auch vieles schon so ein bisschen mal gelesen oder gehört hat. So, also das halt so, das generell halt so War on Drugs, War on Crime, wie auch zum Beispiel War on Terror halt irgendwie ein bisschen Bullshit ist, weil man gegen ein Konzept nur sehr schlecht Krieg führen kann generell und dass halt irgendwie immer die Armen und dementsprechend dann in Amerika zum halt die Schwarzen und andere Ethnien da betroffen sind. So, das ist ja nicht neu, aber er zeigt eben die Zusammenhänge sehr schön auf. Und ja, die sind sehr einseitig berichtet oder halt, ja, oder wie du auch meinst, also manchmal ist man sich auch nicht so ganz im Klaren, ob das jetzt dann wirklich zusammenhängt, aber es ist halt zumindest schon mal so. Also zumindest, also es ist ja zumindest schon mal so, dass die Statistiken, die da haben, stimmen, dass halt irgendwie, ja, halt schwarze Männer irgendwie was, 6% der Bevölkerung in Amerika ausmachen und 40% der Gefängnisbevölkerung. Und ja, weiß nicht, ob ich da ein linksgrün versiffter Idiot bin, wenn ich sage, dass das nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen kann.
Sie sind ein obwohl ganz widerlicher Linksfaschist.
Obwohl natürlich ein Typ, der bei IMDb bewertet hat, geschrieben hat, das ist natürlich völliger Bullshit alles. If you don't want to do the time, don't do the crime. Wo ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch, alter weißer Mann, du hast immer noch nichts verstanden. Sehr schön.
Weißt du, das ist eine bodenständige Meinung. So, das muss man mal sagen. Nee, ich find's natürlich kann man in Frage stellen, ob da, also natürlich gibt's institutionalisierten Rassismus, natürlich die Frage, ob jeder, der in diesen Institutionen arbeitet, Rassist ist. So, das ist das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Fakt ist ja bloß, dass Strukturen geschaffen wurden auf Basis von irgendwie War on Drugs und so weiter, die diesen Status aufrechterhalten, diesen Status dieser Endlosschleife, kommst du aus einem schlechten oder aus einem sag ich mal finanziell schlecht gestellten Milieu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Bau landest und vor allem wenn du noch dazu irgendwie Schwarzer bist oder Mexikaner verdammt hoch, so dass du einfach hochgenommen wirst wegen irgendwelcher Bagatelldelikte. Dazu kommt ja auch noch, dass diese Loop einfach ewig aufrechterhalten wird. Allein schon dadurch, dass einfach sich gedacht wurde, ja, wir verknacken die Leute so richtig wegen der kleinsten Drogendelikte. Du hast Koks am Mann gehabt und du bist beziehungsweise nein, das ist ja auch noch das Lustige, es wurde ja auch berichtet, du hast irgendwie, wenn du Crack dabei hattest, irgendwie dann kriegst du irgendwie 30 Jahre, hast du Kokain dabei, ist die Strafe niedriger, weil das halt eine privilegierte Droge ist. Das ist halt schon auch interessant und wieso auf diese Art und Weise eben einfach Familien zerstört werden, die Zukunft, einfach ganze ja, Biografien zerstört werden und auf diese Art und Weise eben, ja, Leute klein gehalten werden eben auch, ne, und was auch gesagt wurde, wir haben im Prinzip eine ganze Generationen an, weiß ich nicht, ja, politischen Führern verloren und so weiter in der schwarzen Gemeinde und das ist eben schon krass, also und es ist eben, finde ich, besonders, mich hat das auch sehr mitgenommen, weil das mal ein Thema ist, das ist halt nicht irgendwie vor 80 Jahren irgendwie Zweiter Weltkrieg, sondern das ist was einfach heute noch existiert. Das ist, und das so Fakt für Fakt aufgetafelt zu bekommen, ist schon echt harter Tobak. Und was die Doku ganz stark macht, ist am Ende diesen Rebound oder was auch immer, die sie dann schlägt. So, wie sieht's eigentlich heute aus? Womit machen Politiker eigentlich Politik? Und dann werden einfach wirklich, das ist genial gemacht, diese Originalzitate von Donald Trump eingespielt. Und das im Kontext dessen, was man gerade eine Stunde vorher gesehen hat, ist wirklich der Hammer. Wenn er dann sagt von wegen, ich möchte die alte Zeit zurückhaben, als das noch so und so war. Und dann kriegst du die Bilder, wie einfach Schwarze auf der Straße verprügelt wurden, verhaftet werden wegen nichts. Das ist schon ganz stark und da, weiß ich nicht, da schnallt man echt ab beim Gucken. Also das ist, da könnte man wirklich ausrasten. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich finde es wirklich eine sehr, sehr gelungene Doku. Ganz stark.
Ja, es ist, das macht sich auf jeden Fall. Und das ist emotional ohne Ende. Also man ist da echt fertig danach. So, auf jeden Fall erstmal. Am schlimmsten eigentlich fand ich diesen einen Typen, der halt sagt, so ja, halt nochmal so aufzählt, ja, dann erst gab's halt irgendwie Slavery und dann halt dieses Mass Incarceration und was weiß ich, bla bla bla. Und dann halt so, ja, so dieses and we don't know, also wir wissen nicht, was die nächste Iteration sein wird von dem ganzen Scheiß, aber sie wird kommen, so, und wir müssen aufpassen. Und das ist halt echt so, ja, fuck. Alter,
und deswegen ist dieser Film ja auch für mich schockierender als zum Beispiel Son of Saul, weil er eben nicht in so einem historischen Vakuum agiert, irgendwie, das war damals mal so, sondern weil er eben die komplette Historie dieser Art Rassismus halt schon nachvollziehbar und also extrem überzeugend erklärt, aber dann eben die Brücke schlägt in die Realität und auch in die Zukunft. Das fand ich halt so stark. Und ein paar andere Sachen, die ich von euch noch aufgreifen würde. Hotto hat gesagt, man weiß viele Sachen schon. Das stimmt, aber für mich ist das... so eine vage Thematik, die ich immer im Hinterkopf habe und du weißt, dass es existiert und du weißt, dass es scheiße ist. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mega viel gelernt durch diese Doku. Also ich wusste das überhaupt nicht in so einem Detail und ich wusste auch nicht, wie das überhaupt entstanden ist nach der Abschaffung der Sklaverei. Und deswegen war das auch für mich eigentlich fast der interessanteste Teil, dieser historische Teil am Anfang, wieder die Sicht auf Schwarz war, die Behandlung der Schwarzen zwischen eben dem Civil War und dem Zweiten Weltkrieg. Auch allein diese Szene über den ersten amerikanischen Blockbuster, Birth of a Nation, der quasi alleine den KKK dann wieder begründet hat oder aus der Versenkung geholt hat, war super krass. Und ich meine, das war vor dem Civil Rights Movement, das war vor Martin Luther King, vor Malcolm X, vor Segregation. Das gab es damals schon. Das fand ich so richtig krass. Und ich finde es halt auch arschclever, dass Gefängnispopulation dabei als Aufhänger benutzt wird, weil eben diese Thematik so vage ist und sie sich dadurch halt verdammt gut mit festen Zahlen und Fakten halt belegen lässt. Und Christian so ein bisschen auch der Doku vorgeworfen hat, jetzt in Anführungszeichen, ist eben diese Einseitigkeit. Das sehe ich auch in dieser Doku, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass der historische Teil und der aktuelle Teil eben mit Mass Incarceration und mit Black Lives Matter und mit diesen ganzen und mit Polizeigewalt, dass das unbedingt immer in direktem Zusammenhang stehen muss. Man kann das auch eher zweigeteilt sehen. Trotzdem hat die Doku so ein bisschen diesen Anstrich von der Form und Machart vielleicht, dass es hier eben so ein bisschen Aktivismus ist. Also so ein bunter Flyer, der dir halt von wütenden Leuten in der Innenstadt ausgeteilt wird irgendwie. Ja. Das sehe ich hier so in der Musik, das sehe ich in diesen Rap-Parts und diesen Criminal-Einblendungen halt irgendwie. Aber ich sehe es nicht im Inhalt. Eigentlich nicht. Weil meiner Meinung nach kaufe ich hier allen Leuten ab, dass sie genau wissen, wovon sie reden. Ja. Und die Art und Weise, wie die Doku halt ihre Thematik unterfüttert, mit Beweisen, mit Fakten, mit Statistiken, aber auch, und das ist viel wichtiger, mit Interviews von echten Professoren und echten Politikern und echten Experten, das will ich sehen. Ja. Also ich will nicht Peter Paul von dem ansehen, der auch eine Meinung hat. Ich will echte Zahlen, echte Experten und das macht diese Doku mit Bravour.
Richtig, und gerade auch, sie haben ja sogar Newt Gingrich einfach drin, was schon echt stark ist, einfach eine Hardcore-Republikaner. Und fand ich auch mal eine ganz interessante Einsicht, die man da bekommen hat, so, ne? Weil wir leben ja immer so in diesem, ja, keine Republikaner sind die Rassisten, die Hillbillies und so weiter, und da gibt's auf der anderen Seite stehende Demokraten, aber es ist ja schon genau hingeguckt, wenn du das mal auseinanderklammerst, schon wahrscheinlich noch ein bisschen diverser eigentlich, das Feld an Menschen und Persönlichkeiten, die da eben Mitglieder eben der einen oder anderen Seite sind. Und interessant eben auch, ne, ich meine, man weiß es immer schon, klar, wir wissen es alle, aber so, was geht in der Politik ab, so, ne? Dass die Republikaner haben ja jahrelang das für sich genutzt, wir schaffen Sicherheit und Ordnung, was ja nicht immer das sozusagen das ein Punkt ist von konservativen Parteien, ja auch in Deutschland, wir stehen für Sicherheit und Ordnung, wir bewahren, wir konservieren, ne, konservativ. Das ist dann aber, ja gut, ja, Schwartau, ne, ist das Stichwort Bad Schwartau, dass dann eben das nochmal aufgearbeitet wurde, was Bill Clinton gemacht hat, ein Liberaler und Demokrat, und dann der genau ins gleiche Horn getutet hat, einfach um selber dann mal Präsident werden zu können, um diesen Vorteil nehmen zu können, den die Konservativen halt immer für sich beanspruchen konnten, dass wir sind die Bekämpfer der Kriminalität. Und das finde ich eben auch krass, wie da Politik funktioniert. Und interessant auch, SPD. Dass Bill Clinton, Sarah Wagenknecht, die jetzt versucht auch ins rechte Horn zu blasen, interessant eben auch, Bill Clinton hat es halt auch einfach noch schlimmer gemacht. Also das ist halt alles so geil. Es ist einfach, nö, wir knacken jetzt alle weg. Es gibt keine Bewährung mehr, sondern du kriegst 30 Jahre und 80% davon bleibst du auf jeden Fall auch im Bau. Das ist schon krass. Und das meine ich eben auch vorhin, mit diesem System, was immer noch weiter existiert, immer weiter untermauert wird, immer weiter gefestigt wird. Und das ist schon klar. Die Doku ist ein bisschen wie ein Flyer. Es haut dir alles um die Ohren. Aber es ist auch ein verdammt emotionales Thema. Und es gehört sich so. Es
ist beschissen, wie es ist.
Ja, natürlich. Das muss man halt schon auch mal natürlich. Sagen. Absolut.
Und das ist halt, also diese Tatsache, dass hier War on Crime, War on Drugs nicht funktioniert, das wissen die Leute auch schon seit 30 Jahren. So. Und das passiert ja immer noch. Also ich weiß nicht, ich meine, letztes Jahr oder so war das irgendwann mal, dass Portugal oder so mal dann einfach gesagt hat, okay, wir machen den Scheiß nicht mehr. So, wenn du irgendwie mit Heroin erwischt wirst, so, dann kommst du in die Klinik und nicht ins Gefängnis. So, und seitdem ist da vieles besser geworden. Wer hätte es gedacht? Aber die Leute haben ja auch ein Recht dazu. Also ich glaube, ich finde, was Malte vorhin gesagt hat, ist da ganz recht. So, es ist in der Machart drin, aber nicht im Inhalt, diese Wut. Aber die ist auch einfach gerechtfertigt. Ja. So, und insofern, tolles
Ding. Man kann ja auch mal eine schöne Doku machen, die eben aus einem bestimmten Gesichtspunkt eben die Dinge erklärt. Das heißt ja nicht, man muss ja nicht immer neutral irgendwie sein in jeder Dokumentation.
Und das versucht sie ja auch nicht irgendwie rüber. Das versucht sie ja auch nicht zu irgendwie sich selber zu unterstellen. Also sie kommt ja auch nicht so daher und sagt, hier, das sind 100%, so ist es genau, so, sondern, also fand ich.
Ich wollte noch ein paar Dinge ansprechen. Also einmal diesen, dass du auch diesen War on Drugs Punkt nochmal rausstellst, das fand ich auch wirklich interessant, weil man sich eben auch immer fragt, so wie ist es wirklich wie bei House of Cards? Also sitzen die da und denken so, okay, wir machen jetzt War on Drugs und knacken die alle ein, um irgendwie politisches Druckmittel zu haben? Oder sind die wirklich so? Also haben die wirklich Angst davor, dass ihre Kinder irgendwie dann Crack rauchen und weiß ich nicht was, ne? Also das ist, hast du heute auch ganz stark so dieses Ding. Ich meine, Max, du hast es angesprochen und ich finde das auch wirklich interessant. Klar ist es in Deutschland nicht genauso wie in den USA, aber was du hier mit irgendwelchen Einwanderern hast, wie die kriminalisiert werden, irgendwie, wie Leute Angst vor denen haben. Wie ist es denn, wenn manche Leute durch die Stadt gehen und da sind irgendwie drei arabisch aussehende Kids mit irgendwelchen Hoodies so? Ich will wissen, wie viele Leute da irgendwie dann die Straßenseite wechseln nachts oder nicht, ne? Also wie viel von solchen Ressentiments vielleicht auch in einem selber drin sind, so, die man manchmal hat in solchen Situationen, ne? Und das ist eben was, das finde ich interessant. Und dann auch dieser ganze CDU-Wahlkampf in Berlin war es ja angeblich so, ich war zu der Zeit nicht da, aber dass es so Plakate gab mit mehr Sicherheit und Überwachung und sowas. Und das ist immer der falsche Weg. Es ist immer der falsche Weg. Das kann nicht sein. Du kannst nicht in jede Straßenecke einen Polizisten hinstellen. Es wird die Situation nicht besser machen. Und auch wenn man die Polizisten fragt, auch auf so Volksfesten, das hat mir Johanna hier, eine Freundin von uns, mal erzählt neulich, dass sie was gesehen hat, wo die interviewt wurden, ne, die jetzt immer so, ja, so Besäufnisse, so Mini-Oktoberfeste absichern sollten, dass die Polizisten halt sagen, ja, früher wollte uns hier keiner haben und heute kommen die Omas und sagen, ah, danke, schön, dass sie da sind, ich fühle mich sicher, aber wir machen hier nichts, haben die gesagt. Also, wir haben hier überhaupt nichts zu tun. Und dann zwei Sachen noch. Einmal, die Obama-Administration kam hier irgendwie nicht zu Wort. Die wurde ausgespart. Also es wurde, es ging ja immer so weiter, dann war Clinton und so weiter und dann eigentlich denkt man sich, okay, gut, George W. Bush, weiß ich nicht, ob der so stark drin war, aber dann auch Obama, da wurde jetzt nicht immer gesagt, wie war deren Wahlkampf in Bezug auf Gefängnis und so weiter. Und da weiß ich nicht genau, ob man nicht einmal einerseits sagt, okay, die Leute wissen das noch, also die, oder ob man nicht gedacht hat, okay, an Obama wollen wir vielleicht nicht rangehen, das ist ein Guter, das ist einer von uns, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Mhm. Und eine andere Sache ist, diese Zahlen, das sind ja absolute Zahlen von dem Gefängnisinsassen, ne? Also es sind ja keine relativen Zahlen zur Population. Die US-Population ist schon auch nochmal um 100 Millionen Menschen gewachsen seit den 70ern. Also da habe ich mich nur kurz gefragt, ich habe das jetzt nicht nochmal aufgerechnet so, aber ob das tatsächlich so eine Kraft hat oder nicht, weiß ich nicht genau. Also ob das, weil absolut, ne, die Bevölkerung ist auch gewachsen, da habe ich mich nur mal so kurz gefragt, okay, aber aber es ist, ich meine, man guckt das und denkt sich, man hat ja immer, ihr kennt das doch auch, man denkt sich immer so, was ist eigentlich los bei den Amis, was ist los bei den Amis? Und dann will man aber nicht anti-amerikanisch sein, dann sieht man wieder so einen Scheiß irgendwie, dann denkt man sich so, was, irgendwelche privaten Gefängnisse und sowas und weiß ich nicht, wie die 30 Jahre verknackt, so, was geht denn bei euch
ab? Ja, folgendes, so, selber wächst ja immer mit diesem Scheiß, also ich bin ja selber auch mit dem Bild aufgewachsen, dass Russland, ne, ist der Feind, so, und dann guckst du halt rüber und denkst halt so, was ist da bitte? Was, Alter? So seid ihr, habt doch wohl einen Arsch offen.
Aber ich sehe da auch klare Parallelen zu das, was gerade mit Immigranten passiert hier in Europa.
Absolut.
Denn die Frage ist ja, wenn man sich fragt, wo findet sich eben diese Art Rassismus, denn klar in Gesetzen, in Wirtschaftspolitik, eben in diesem War on Drugs, in der Strafverfolgung, aber eben viel schlimmer halt in den Medien und in der öffentlichen Rhetorik von Politikern beziehungsweise von Präsidenten. Ja. Und das fand ich mit am schockierendsten an dieser Doku. Ich fand es so krass zu sehen, wie wohl überlegt die Rhetorik in den Präsidentschaftskampagnen und auch während den Präsidentschaften darauf konstruiert war, Schwarze zu dämonisieren, ohne offensichtlich rassistische Begriffe oder Ausdrücke zu benutzen. Und dann, dass das belegt ist, also dass das die jeweiligen Verantwortlichen in den 70er und 80ern von Nixon und Reagan öffentlich zugegeben haben oder beziehungsweise dabei erwischt wurden, wie sie erklärt haben, wie Rhetorik dazu benutzt werden kann, bestimmte Bevölkerungsgruppen eben so richtig auszuliefern. Und das ist, das ist für mich Punkt 1, was am schlimmsten war. Punkt 2, private Gefängnisse, ihr habt doch einen an der Waffel. Also das kann ich nicht. Das ist halt das Dümmste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe.
Ja, das also, ist auch so eine Sache. Ne?
Ich bin doch schon verheiratet.
Immer wieder irgendwo sich irgendwer denkt, das ist eine gute Idee. So, das hat noch nie, ist irgendwas besser geworden, nachdem es privatisiert wurde. So, noch nie. Weil du setzt halt irgendeinen Typen da an die Spitze, der sich damit ordentlich Geld in die Tasche scharren kann. Und dann, oh, guck mal, hier in England, die ganzen Schulen sind total scheiße und überall ist Schimmel. Oder halt in Amerika die Gefängnisse. Ja, super.
Fußfesseln, warum sollen wir nicht daran verdienen? Ist doch alles okay.
You don't mind me making a dollar.
Ja, super starke Dokumentation von mir. Es gibt 9 von 10 Punkten. Eine große, von mir wurde die gemacht. Ich bin dieser Ava Duvernay. Ich weiß nicht, ob ihr es... Deswegen fand ich auch nicht so cool, dass ihr es selber so schlecht bewertet habt, als wir damals drüber gesprochen haben. Ja, 9 von 10 Punkten.
Ich dachte, du wärst ein Designer.
Große Empfehlung, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben... Ich weiß nicht, Ruhe da jetzt mal. Ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, ist auf Netflix irgendwie übrigens anzuschauen. Genau, ja. Was sagt ihr dazu?
Ja, von mir gibt's 9 von 10 Punkten. Also scheiß auf die Punkte eher an der Stelle, muss man sagen. Definitive ein Must-Watch für mich, für alle, ja, die gerade überlegen, Rassisten zu werden oder die nicht wissen, weshalb Black Lives Matter, ja, oder die nicht wissen, inwiefern man als Weißer eigentlich privilegiert ist. Guckt euch das mal bitte an. Macht ihr wahrscheinlich eh nicht. Insofern für alle Leute, die sich gerne in ihrer Meinung bestärkt fühlen möchten, die sie vielleicht eh schon haben, so wie ich. Es ist wirklich eine sehr gute Dokumentation. Ja.
Ja. Das ist so ein Thema, wie gesagt, die alle wissen, dass es existiert, die wenigsten haben fundierte Ahnung von, ich mit eingeschlossen, und was die Doku halt schafft mit Bravour, ist halt, dich zu unterrichten, dich zu bilden, ehrlich zu bilden, halt mit einer sehr hohen Grundintelligenz, aber das ist halt überhaupt nicht trocken, das ist nicht herablassend, und das ist eigentlich alles, was ich von einer Doku erwarte, und deswegen, Punktzahlen sind eigentlich egal, aber ich gebe dann halt 10 von 10 auch ein Must-Watch auch von mir.
Ja. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich gebe ja von 9,5 von 10, aber ja, ihr habt es auch schon gesagt, die Punktzahl ist nicht so. Ich möchte allerdings noch dazu sagen, also das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Deutschland. Wir müssen echt aufpassen, die kommen hier alle her und machen unsere Podcasts.
Ja.
Vielleicht für uns. Ja, vielleicht
sind nächste Woche hier schon Asylraten. Die Doku hast eine Warnung verstanden eigentlich.
Diesen Parteispruch da von die Partei gelesen, so, die Ausländer nehmen uns die Arbeit ab. So richtig geil einfach. 13, ab jetzt auf Netflix anzuschauen, auch im deutschen Netflix gibt's das. Was ist eure Meinung zum Film? Schreibt uns die an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zu Funk.
Das ist überhaupt nichts für junge Leute.
Was sind?
Diddle, daddle, düdle, daddle. Das ist keine Musik.
Ja, ich schalte mal um. Hier was. Hier.
Guten Tag, Jugendlicher. Heute gibt es eine neue Musik. Sie kommt aus Amerika und steht für heiße Grooves und coole Drinks. Sie heißt Funk. Schwingt einfach mit. Schwingt einfach mit dem Rhythmus. Im Anschluss Kapelle Weser Onkels mit
Pumperfinot. Funk ist schon lange in Planung gewesen, so ungefähr 5 Jahre lang haben ARD und ZDF sich gedacht, dass sie doch mal ein neues Jugendangebot auffahren wollen würden. Und zwar Jugendliche, meinen sie damit 14- bis 29-Jährige. Also ihr könnt euch versichern, wir sind alle immer noch die Jugend der Nation.
Yes, yes.
Wir gehören noch nicht zum alten Eisen. Wie wollte man es machen? Man hat sich überlegt, dass man doch... Ja, bitte?
Ist egal, deswegen auch unsere progressive Meinung eben.
Ja, so ist es. Man hat überlegt, dass es ja 2 Sender gibt, hier 1 Plus und ZDF Kultur, die ja man vielleicht einfach in die Tonne kloppen soll und stattdessen einen neuen Jugendsender macht. Und dann wurde lange überlegt, wie kann man es hinkriegen, gesprochen mit allen möglichen Meinungsmachern und YouTubern und Leuten, die jungen Leute so richtig cool und hip finden, wie man denn ja quasi junge Leute wieder dazu kriegt, irgendwelche öffentlich-rechtlichen Sachen sich anzugucken. Das ist ja irgendwie so, weiß ich nicht, die Durchschnittsalter bei ARD und ZDF ist irgendwie 87 Jahre oder so. Und es ist ja wirklich so, kein Arsch guckt das ja mehr so ungefähr. Und dann hat man es aber nicht genehmigt bekommen, da einen tatsächlichen Fernsehsender draus zu machen, sondern es ist ein reines Online-Angebot, was jetzt zusammengestellt wurde und was eben auf den Namen Funk hört und im Jahr 45 Millionen Euro erhält. 2 Sender wurden dicht gemacht. Ich lese hier gerade 1 Plus. Ich dachte 1 Festival und ZDF Kultur. Auf jeden Fall sind 2 Sender, gibt es jetzt nicht mehr, die eigentlich gar nicht so schlecht waren. Und dafür haben wir jetzt das bekommen, was es ist. Und dann fragt man sich so ein bisschen, was ist denn Funk genau? Ja, es ist so, dass ARD und ZDF sich überlegt haben, eben, wer sind die jungen, coolen Leute? Und manche, ja, so YouTube-Kanäle, die es schon gab, eingekauft haben und andere coole YouTuber oder Fernsehmacher dazu bekommen wollten, selber Formate hochzustellen. Und jetzt gibt es diese Seite, funk.net, das ist so ein bisschen wie so eine Mediathek. Und da sind dann Links zu diesen Formaten, die man sich anschauen kann. Es soll auch, glaube ich, so eine Snapchat-Soap geben und so eine Facebook-Morning-Show. Das habe ich noch nicht richtig ausgecheckt. Ich habe mal überlegt, so was sind denn so Sachen, über die wir mal reden können und in die wir vielleicht mal reinschauen könnten, die vielleicht interessant sind. Und dann reden wir mal über dieses ganze Konzept. Und die Sachen, in die wir reingeschaut haben, sind einmal Gute Arbeit Originals. Das ist mit Florentin Will, den kennt man vielleicht von Rocket Beans oder vom Neo-Magazin Royal. Dann Jäger und, das sind so Sketch-Comedy. Dann Jäger und Sammler mit Ronja von Rönne, die mittlerweile gar nicht mehr dabei ist, nach der ersten Folge schon abgesprungen. ja, da geht's so, dass man sich so in so ein bisschen absurde Thematiken reindenkt, in Deutschland mal hingeht, zum Beispiel zu so Preppern oder zu rechten Rappern und so weiter. Prepper und rechte Rapper. dann Headlines, Album. Headlines mit Raik Anders, ist so ein bisschen ja so ein junges Politikformat. Germania, das bietet so einen wöchentlichen Blick auf Deutschland und berichtet von Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, aber schon lange in Deutschland angekommen sind, und die erzählen in so vierminütigen Interviews so ein bisschen, wie sie das sehen. Und dann habe ich noch rausgesucht, Klimansland mit Finn Kliman. Finn Kliman kennen wir ja vielleicht, der ist so der Heimwerker-King. So eine Mischung, finde ich, immer aus so Heimwerken und Jackass oder so Skate-Videos. Der jetzt zusammen mit Hauke Gerdes von den Rocket Beans, ja, sie haben sich so einen Hof gekauft. Ich hatte auch immer gefragt, wo haben sie die Kohle her für diesen Hof? Klar, ARD und ZDF haben es bezahlt. Ja. Und da versuchen, wie so ein Fernsehstudio, so ein Coworking-Space, Hippie-Kommune irgendwie aufzubauen mit so Leuten. So, das war eine lange Einführung. Guckt ihr wieder die Öffentlich-Rechtlichen jetzt, nachdem ihr diesen Kram gesehen habt, ist Funk bei euch angekommen?
Nur Länderspiele halt, ne?
Ja. Ja. Nee, ich finde es ganz geil, so, dass sie halt dann aus irgendeinem Grund keinen Sender machen dürfen und jetzt halt einfach irgendwie, was halt am Ende dabei rausgekommen ist, ist halt, es gibt weiterhin YouTube-Channels. So. Aber, also das finde ich witzig, ich finde es aber geil. Also ich finde es top, dass da von der GEZ, von den öffentlichen, von den Gebühren, da Kohle an junge Leute geht, die coole Sachen machen. Das ist, glaube ich, auch die einzige Art und Weise, wie du das machen kannst, weil es haben schon oft genug sich irgendwelche Ü40-Leute irgendwo hingesetzt und sich überlegt, was wollen denn die jungen Leute gucken, und irgendwas gemacht, was scheiße war. So, aber so ist doch top. Kriegen die YouTuber da ein bisschen Kohle von ARD und ZDF und machen, können ihren Scheiß machen. Und so, ich weiß nicht, ob ich da das jetzt frequentieren werde. Ich vermute eher nicht. Also vielleicht suche ich mir so ein, zwei von den YouTube-Channels raus, die ich dann abonniere oder so, aber also die breite Masse hat mich da jetzt nicht so angesprochen, aber das passt schon. Finde ich gut.
Ja, ich bin ganz froh, dass es kein Fernsehsender geworden ist, weil als das kann ich es mir nicht vorstellen, muss ich sagen. Aber also die Länge macht es halt oft bei den Sachen, die ich mir angeguckt habe. So in 2 bis 5 Minuten ist das alles eigentlich top. Da muss ich sagen, wow, ganz schön hoher Standard eigentlich und auch irgendwie eine gute Sache. Was ich halt toll fand, war zum Beispiel diese Sketch-Comedy. Also klar, das kann ich mir im Fernsehen überhaupt nicht vorstellen. Das ist halt für mich so wie College Humor oder Cracked, halt so Ami-Sketch-Webseiten. Da hat es den klaren Anstrich. Aber ich fand es schon lustig. Also ich fand von jedem Sketch zumindest mal die Grundidee gut und habe auch in jedem mindestens einmal laut gelacht. Und einen gibt es, der heißt Brunch, der halt der irgendwie darum geht, dass ein Pärchen, die Frau kommt rein und erzählt davon, dass ihre Großmutter gerade beim Brunch gestorben wäre, und der Mann versucht halt nur davon, sie zu überzeugen, dass es Brunch heißt, und sie da halt so darauf hinzuführen. Das ist eine sehr lustige Idee. Und auch Germania ist das andere, was ich sehr, sehr cool fand.
Das fand ich auch cool.
Das ist halt, wo sich einfach Leute quasi vorstellen. Das ist wirklich, das ist ein Porträt, das sind ehrliche Porträts von irgendwelchen Leuten, die halt in Deutschland wohnen, aber nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Und das ist aber, ich dachte halt, das wäre dann so ein moralisierender, irgendwie so ein Sermon auf Multikulti, aber das ist es nicht. Also ich finde es gar nicht so platt. Also ich meine, irgendwie Carlos aus Mexiko ist 35 und kriegt jetzt halt sein 2-Minuten-Video, und es geht halt nicht irgendwie um seine schwere Kindheit und um sein Schicksal und seine Auswanderung. Er quatscht halt darüber, wie er sich daran gewöhnen musste, dass er auf Dates die Rechnung teilen muss, so, weil er das nicht kannte. Das fand ich halt irgendwie sympathisch. Also allgemein ist es sympathisch, finde ich.
Ja, ich finde, ist schön, wenn die jungen Leute was machen, ne? Und nicht auf der Straße rumhängen. Das finde ich ja eh. Ich finde es ganz schön, dass man sich, also genau, was du, weiß nicht, Christian hat es gerade ermalt, dass man einfach mal gesagt hat, oder Hotte, einer von euch dreien wird es gewesen sein, dass man einfach mal sagt, wir schicken jetzt mal die jungen Leute hin, die sollen was machen, was jungen Leuten gefällt, warum sollen wir uns das überlegen? Wir haben eh keine Ahnung mehr, und das stimmt ja auch. Also gerade dieser, ich glaube, irgendwann dieser Bruch mit dem Internet, das schnall ich ja schon ab, weil ich keine Ahnung mehr habe, worauf 25-Jährige stehen. Ich finde, das ist auch schön, dass hier so auch mal Formate unterstützt werden, die auch ein bisschen einfach, die sind einfach cleverer als vieles von diesem nervigen YouTube-Scheiß. So, das sind einfach ein bisschen mehr Leute, wo ich das Gefühl habe, das sind nicht irgendwelche verblödeten Vollproleten, die sich jetzt irgendwo schminken oder irgendwelche Kacke machen oder schnell reden können, sondern einfach wirklich intelligente Leute, das sind intelligente Formate, das hat ein Niveau, die Sketch-Comedy funktioniert gut, das sieht top aus, das ist technisch gut, das ist einfach, finde ich, schön, wenn man da Leuten einfach den Freiraum gibt, und dafür zahle ich dann auch gerne mal irgendwie Gebühren. Das finde ich schön, dass das passiert. Ist eine gute Sache. Es fehlen nur noch eigentlich der Pencast, das Pencast-Team da in der Runde, meine Meinung.
Das ist natürlich auch der einzige Grund, über den ich nachdenke, okay, wie kommen wir an die öffentlich-rechtliche Kohle, so, genau, auch vor der Kamera über Filme reden. Es ist natürlich ein schwieriger Punkt, so, also Horst, du hast am Anfang angesprochen, so die Form, oder Malte, du auch, ne, mit diesem Sender, so. Ich finde es schon schwierig, wenn man sich einfach nur so einzelne YouTube-Kanäle zusammenstückelt und sagt, das ist irgendwie alles Funk. Also, wenn man sagen würde, wir machen eine Show, die kommt einmal in der Woche oder sowas, die ist eine Stunde lang, da gibt's irgendwie einen Sketch, da gibt's Germania und sonst was, dann würde ich, glaube ich, einfach eher gucken, als dass ich jetzt irgendwie auf verschiedene YouTube-Kanäle draufgehe, auch wenn da vielleicht dann eine Sache mich nicht so interessiert oder sowas. Aber ich glaube, dass es schon schwierig ist, sowas dann so richtig an den Mann zu bringen, weil es gibt, ja klar, es gibt dann da so eine Website, aber die verlinkt ja auch nur auf so YouTube-Kanäle. Und über die anderen Sachen muss ich sagen, bei Snapchat bin ich eh draußen, aber auch so jetzt auf Facebook irgendeine Morningshow mir anzugucken, so multimedial unterwegs den ganzen Tag am Smartphone und Tablet bin ich auch nicht. Also das ist dann auch nicht mehr für mich, das ist dann vielleicht für jüngere Leute. Das andere Problem ist halt, dass man eben hier Leute, fast nur Leute unterstützt, die alle schon erfolgreiche YouTuber sind. Also man gibt halt öffentlich-rechtliches Geld aus, was ja, also bei öffentlich-rechtlichen Geldern geht es ja auch darum, Formate zu finanzieren, die vielleicht sich nicht alleine finanzieren lassen würden, sondern die eben einen Bildungsanspruch haben. Und da ist es halt so schon die Frage, wenn man dann sagt, okay, Finn Kliman, du bist mega erfolgreich auf YouTube und du bist offensichtlich total cool, hier nimm irgendwie 2 Millionen Euro, um dir einen Hof zu kaufen, ist halt so ein bisschen die Frage, okay, warum nicht wer anders, der was anderes machen will. Trotzdem sind die Formate, die ich bis jetzt gesehen habe, alle nicht so schlecht. Also auch das Jäger und Sammler, das fand ich halt manchmal sehr kurz, so, also diese Interviews irgendwie. Aber ich fand ganz gut dieses Interview, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit diesem rechten Rapper, der bei dieser identitären Bewegung ist. Das hat man ja auch schon öfter mal gesehen, dass eine Muslima oder eine schwarze Frau dann mal so jemanden aus der rechten Szene interviewt, indem man direkt konfrontiert mit seinem Rassismus. Mhm. Das hat da sehr gut funktioniert, fand ich ganz interessant. Aber an sich, dieses Jahr, gebt doch mal Geld an junge Leute, die Ideen haben, die kreativ sind und vor allem auch schafft halt überhaupt mal eine Struktur, in der du es halt nicht unbedingt komplett vielleicht alleine auf YouTube schaffen musst. Also, weil sind ja nicht alle von denen berühmt oder alle von diesen Kanälen. Manche gibt's ja, sind ja auch erst neuer, auch so kleinere Sachen und sowas. Und eben, du merkst schon, dass hier eben feministische, antirassistische und kreative Themen halt irgendwie mit drin sind und nicht halt nur so Entertainment. Und das kann ich halt gutheißen, dass es nicht nur um Bullshit geht. Mich hat, glaube ich, auch eigentlich, bei Klimansland weiß ich immer noch nicht so genau, weil ich finde Klimans Kanal so geil finde, aber diesen Hof aufbauen, finde ich ein bisschen, also bis jetzt ein bisschen albern, als es noch nicht alles steht, also das Konzept noch nicht ganz da ist. Da müssen wir aber mal hin, irgendwann einen Podcast aufnehmen, weil die haben ja auch ein Tonstudio und sowas und meinen ja immer, kreative Leute sollen kommen, ihren Kram machen. Aber so dieses Germania fand ich ganz cool, weil sowas mag ich, aber da bin ich eh Fan von. Ich würde eh so eine Doku mir jeden Tag angucken, wo man einfach nur einen Menschen einen Tag im Leben begleitet, irgendwo auf der Welt. So einfach nur sieht, was der so macht, was hat der für Probleme, was denkt er sich so. Das finde ich, sind oft die interessantesten Geschichten. Und das finde ich, ist auch ein richtiges Format zu einer guten Zeit. Also ja.
Das auf jeden Fall. Es wird sich einfach auch irgendwie zeigen. Ich weiß nicht, haben die noch vor, da noch wahnsinnig viele Leute mehr, also dass es auch mehr wird, oder sind das jetzt die Pferde, auf die sie setzen und damit geht's weiter? Man weiß es nicht. Also das fand ich ein bisschen sehr komisch, dass auch über diese Seite im Grunde genommen überhaupt nicht klar wird, was da jetzt genau los ist. So, weil im Grunde genommen ist die Webseite von denen ist einfach ja halt irgendwie ein Link-Sammelsurium von YouTube-Kanälen. Ja. So, also da... Dafür, dass man sich 5 Jahre hingesetzt hat und sich überlegt hat, wir machen jetzt mal was für die jungen Leute, ist insgesamt dann doch ziemlich eine lame Hülle bei rausgekommen. Aber der Inhalt stimmt halt. Insofern kann man sich damit, glaube ich,
und die anfreunden. Zeigen Fargo, ne? Also in dem Trailer kam Fargo Season 2 oder 1 irgendwas zeigen. Aber ich glaube, du kannst es, also mir hat ein Kollege bei Detektor erzählt, dass du das aber dann nur nach 22 Uhr online gucken kannst, weil es halt irgendwas mit öffentlich-rechtlich und all das bestimmt, was natürlich schon wieder voll für den Arsch
ist. Die Leute so, ne? Einfach nicht peilen, wie die Welt funktioniert.
Aber so, wahrscheinlich ist es wieder rechtlich irgendwie halt schwierig, ne? Also das irgendwie so dann so umzusetzen. Keine
Ahnung, aber es ist also, Fargo-Serie ab dem 3. November auf funk.net oder in der App zu sehen. Kannst mal sehen, du.
Naja.
Ich find's geil, dass auf jeden Fall bei der Sammlung, bei der Formatübersicht, die Links einfach nur da als URL drin stehen, man da nicht raufklicken kann. Das ist Web 2.0. Da hätte man dann vielleicht auch nochmal die jungen Leute ranlassen sollen. Naja, nein, ich finde ich eine schöne Sache und wir werden uns da auch noch verdingen, ist meine Meinung, weil dann braucht ihr auch nicht mehr spenden bei Patreon, dann sind wir einfach so Millionär.
Kriegt ja alle das Geld zurück. Ja, nee, aber lass uns doch mal, wenn das Studio steht, alle zusammen ins Klimansland aus.
Ja, wäre ich für.
Na gerne.
Ja. Das wäre doch ganz schön. Und dann würde ich sagen, kommen wir. Achso, nee, ich muss natürlich noch hier einen Aufruf starten. Schreibt uns doch eine Mail, wenn ihr die Angebote von Funk gesehen habt. podcast@drpeng.de. Sprecht euch das an. Seid ihr, haben euch die Öffentlich-Rechtlichen wieder in ihren Krallen, in ihre Krallen
könnt
zurückgeholt.
Könnt ihr die Öffentlich-Rechtlichen anschreiben, anstatt dass ihr uns schreibt, dass ihr sagt, Leute, das wäre was. Das vielleicht Pengcast ja, auf die Eins.
Wir trauen uns nicht.
Das wäre doch nicht so schlecht. Und damit kommen wir zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
Ich habe einen Film gesehen, eigentlich wollte ich so ein eigenes Segment machen, aber ich habe es wieder vergessen. Deswegen erzähle ich jetzt kurz darüber. Der heißt Raving Iran und es geht um zwei iranische DJs, Anoush und Arash, die machen so Techno-Bum-Bum-Mucke und das ist an sich natürlich jetzt nicht so interessant. Oh, zwei DJs machen Techno-Musik, aber es ist eben im Iran und da ist ja, das wusste ich auch wirklich nicht so, bevor ich diesen Film gesehen habe, da ist ja alles verboten. Da darfst du ja wirklich gar nichts. Das ist so interessant. Ja. Also, der ist viel mit Handys gefilmt, gerade im Iran. Die versuchen dann halt so illegale Raves zu veranstalten und du siehst sie dann viel so, wie sie auf ihrem Zimmer sitzen und halt rumtelefonieren, Kette rauchen und sich überlegen, wie kriegen sie dieses so ein Mini-Festival in der Wüste zusammen, wo dann am Ende halt 100 Leute Techno hören. Und dann ist so, ja, irgendwo brauchen wir Equipment her und so, was ist, wenn die Bullen kommen? Ja gut, die Frauen müssen auf jeden Fall alle ihre Schals und so mitnehmen, damit sie sich sofort verhüllen können, falls die Polizei kommt und so weiter. Und dann, was aber eigentlich ein bisschen der interessantere Aspekt des Films ist, die machen so ein Album, ne, so ein Hausalbum, ja, und gehen dann mit versteckter Kamera in dieses, weiß ich nicht, Kulturministerium oder sowas und fragen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und das ist halt ganz geil, weil da halt dann so eine Frau sitzt, also auch alles immer junge Leute, mit denen sie sprechen, die halt sagen so, ja, auf dem Cover darf auf jeden Fall, also es darf nichts in Englisch stehen und dann so, aber hier, also Made in Iran steht doch auf Englisch drauf. Ja, aber das ist cool, das feiert ja den Iran ab, das könnt ihr drauf lassen. Und dann so, okay, hier ist ein bisschen zu viel Haut zu sehen von dem Rücken, ja, aber das ist doch ein Mann, ja, das ist egal. Achso, dann haben wir eine Frau, die singt. Und dann meint die, was, wollt ihr mich verarschen? Und dann so, ja, da singt halt eine Frau bei uns. Und dann so, habt ihr in den letzten 50 Jahren mal ein Lied gehört, in dem eine Frau singt? Höchstens als Background-Sängerin ist das erlaubt, so, ne? Ach, und halt so ein Zeug. Und dann versuchen die halt dieses Album, also nur das Cover vom Album in Copyshops zu drucken, haben aber keine offizielle Genehmigung vom Staat, das machen zu dürfen. Deswegen sagen alle Leute im Copyshop, ja, nee, können wir nicht machen. Wir werden jeden Tag von der Polizei gefilzt und sowas. Wir mussten den Laden schon mal einen Monat lang zumachen und sowas. Es geht nicht. Finden dann halt trotzdem irgendwen, der das macht. Aber das Geile eigentlich an diesen Szenen ist, dass du merkst, dass jeder, egal auch die, dann wollen sie das per Post verschicken, dieses Album, weil dann bewerben sie sich so auf europäischen Techno-Festivals halt so. Auch so, ja, schreib doch mal einen Brief hier, Burning Man, das sieht doch ganz cool aus, so ungefähr. Das ist nicht in Europa. Aber, und dann sind die halt immer in diesen ganzen Instituten und sowas und beim Copyshop und dann sagen immer alle Leute, also du merkst allen jungen Leuten an, keiner hat Bock auf dieses Regime im Iran. Ja. Alle sagen sich so, das ist der größte Bullshit. Aber du siehst eben, wie dann so ein Regime halt auch von der Bevölkerung getragen wird. Wenn sich niemand dagegen auflehnt, dann passiert auch nichts, aber du kannst es halt verstehen, dass keiner hat Bock, in den Knast zu kommen, ja, weil er irgendwie ein Tittencover ausgedruckt hat in seinem Copyshop. So, ne? Ja. Und dann schaffen die es halt dann so in die Schweiz zu gehen, auf so ein Techno-Festival da aufzulegen und dann so ein bisschen ist die Frage, bleiben sie da, also fliehen sie oder nicht? Und ein ganz interessanter Punkt ist auch, dass sie dann, die sind nicht politisch, diese beiden DJs. Das finde ich halt mit das Interessante. Das sind eigentlich wirklich nur zwei Dudes, die wollen Techno-Partys machen. Ja, und ja, im Iran wird dann immer gesagt, ja, habt ihr irgendwelche politischen Texte? Wenn da ein politisches Motiv ist oder sowas, können wir das nicht drucken, dann könnt ihr es nicht rausbringen, dann können wir die CD hier nicht verkaufen zum Beispiel. Und dann rufen sie bei so, ich weiß nicht, ob es Schlepper sind oder sowas, aber bei Leuten an, die sie halt dann rüberbringen sollen. Und dann sagen die so, ja, also die besten Chancen habt ihr, wenn ihr politisch seid. Wenn ihr richtig krass politisch gegen die Regierung des Iran seid, dann habt ihr gute Chancen, in Europa aufgenommen zu werden. Und dann zeigt sich halt so diese Diskrepanz, ne, wie das halt für die Leute ist und auch wie diese Flüchtlingskrise aus der Sicht von diesen beiden Jungs ist. Der Film ist dann relativ abrupt irgendwie zu Ende, bleibt ein bisschen offen und hat halt, das hat man ja öfter so bei Dokumentationen, die sich so sehr auf einzelne Leute fokussieren, dass dann das größere Bild nicht wirklich gezeigt wird, sondern immer nur so am Bildrand du es mitbekommst, ne? Also wie es im Iran ist. Aber es wird niemals einmal erzählt, es ist übrigens so, das sind die Gesetze und so weiter. Das heißt, du hast es nicht wie bei 13th, dass du richtig viel lernst, sondern du hast einfach diese persönliche Reise, nimmst du mit und ist am Ende ein bisschen schwach, weil es relativ schnell dann zu Ende ist, finde ich. Also ich finde, man hätte mehr draus machen können, aber da muss man immer so ein bisschen sehen, was was für ein Doku-Typ ist man. Bei Citizen 4 hatte ich den gleichen Kritikpunkt, dass ich dachte, okay, ist cool, diesen ersten Kontakt mit Snowden zu sehen, aber man hätte noch mehr lernen können. Aber es ist eben jetzt so. Also kann man sich anschauen, ist nicht die beste Dokumentation, die ich je gesehen habe, aber es ist schön, so mal dabei zu sein und mal zu sehen, ja, wie es einfach woanders ist und vor allem wie scheiße.
Wie schön ist Deutschland.
Ne? Ja, wie das schön ist eigentlich hier. Amerika ist scheiße, der Iran ist scheiße. Ja. Nur hier ist es toll.
Nur hier ist alles gut. Ja. Alles, was es gibt. Ja. Ja, cool, den wollte ich mir aber eventuell auch noch angucken. Also den habe ich auch so ein bisschen auf einer nicht existenten Liste mit einem nicht existenten Bleistift.
Neben Ananas Express, den genau. du auch mal wieder gucken wolltest.
Ja, den wollte ich unbedingt noch mal gucken.
Ja. Jo, meine Highlights. Kurz und knackig, Highlight gestern Nacht war Pommes vorm Einschlafen, ist herrlich, einfach wenn man so ein bisschen noch angesoffen ist, sich schön ein paar Pommes holen, nochmal kurz eine Serie anmachen, ich habe dann The Departed noch schnell angemacht, das ist keine Serie, ist ein Film, war schön und das Geile ist, das feiere ich ja in Berlin, ne? Wenn man kennt, ist jeder, der in Berlin wohnt, Leute stellen in Kisten irgendwas vor die Haustür, weiß ich nicht, Bücher, Klamotten, Möbel, kann man sich einfach so mitnehmen und ich komme nach Hause und vor meiner Haustür in so einer Kiste steht einfach ein Kilo Nutella-Glas und ich kaufe mir ja nie Nutella, weil, ne, ist, weiß ich nicht, ich esse das halt nicht, aber dann habe ich halt das Glas und dann nehme ich das halt mit, so, und dann erstmal schön neben Pommes so ein bisschen Nutella verposemogelt, das war schön, das waren meine Highlights, ja, so, das soll einfach reichen für diese Woche.
Ich notiere ja, Pommes herrlich. Und Nutella. Ja.
Pommes Deluxe und Spiegelei obendrauf.
Ja.
Oder, ja.
Dazu Quark.
Ja, Dr. Schwarz empfiehlt Indie-Filme mal wieder. Von mir gibt's eine negative Empfehlung. Wir haben uns ja um eine Serie rumgedrückt, um eine relativ große Luke Cage, Luke die neue Marvel-Serie. Aus purer Verzweiflung habe ich sie aber doch geguckt und also erstmal, sie ist kein Segment wert. Nein, nicht ganz, nur 7 Folgen.
Oh Gott, bis jetzt. Was ist denn los bei dir?
Warum wegen ich die Leuten angefangen wie dir habe?
Wird die ganze Zeit noch Superhelden-Scheiß gemacht.
Jetzt, lass Papi jetzt mal reden. So, ich bin auf die Serie gekommen, weil die ersten 2 Episoden von Paul McGuigan, der ist ja der Director und das ist der Typ, der Lucky Number 7 gemacht hat, das mal einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und die ersten 2 Episoden sind auch echt ganz cool, aber die Serie rutscht extrem schnell ab in A, extrem langweiliges Fernsehen und B, eine Parodie auf sich selber. Das Writing ist so schlecht, dass es eigentlich fast ein Witz ist. Und irgendwann, ich bin ja mittlerweile auch der Meinung, weil wir ständig diese Superhelden-Marvel-Serien halt abhaten, ich glaube, es sind die Comics. Ich glaube, die Comics sind einfach beschissen. Also,
Das sage ich seit Jahren.
Ah, okay. Weil, also ich weiß nicht, wie die Grundlage von Luke Cage ist, aber wenn ich mir die Serie so angucke, dann kann das auch kein gutes Comic sein. Das ist ganz, ganz beschissen, ohne hier mehr ins Detail zu gehen. Jetzt werde ich wahrscheinlich
wieder ganz viele Leute. Wir haben jetzt theoretisch der Cast zu ändern. Das würde mich jetzt wirklich mal kurz interessieren. Das wurde ja auch so ein bisschen gelobt dafür, dass es eben auch auf so Black Lives Matter Sachen irgendwie anspielt und nur afroamerikanischen Cast und so. Und für mich ist halt so, also warum ich diesem Marvel-Netflix-Kosmos ein bisschen den Rücken kehren will, für mich hat das alles so ein bisschen, gut, Buffy soll ja toll sein, aber ist das alles so ein bisschen so Buffy the Vampire Slayer und man muss irgendwie 3 Serien geguckt haben, um dann zu wissen, wer das ist und diese Bezüge zu verstehen, weil die wollen ja dann diese Defenders-Serie rausbringen, bald kommt ja Iron Fist und das ist mir einfach zu anstrengend, so mittelmäßiges, es ist so Entertainment-Fernsehen, habe ich so das Gefühl, aber ist das nichts drin, aber hat die irgendeinen Anspruch oder ist er einfach nur ein Typ, der Leuten aufs Maul haut, also
das Ding, ja klar, also der Cast ist zu 90% schwarz und die Serie spielt in Harlem und es wird halt auch...
Alle kriminell.
Es wird halt sehr auf dieses Gruppengefühl im Harlem-Ghetto, sage ich jetzt mal, so drauf angespielt. Das ändert aber alles nichts an dem Fakt, dass die Serie kacke langweilig ist, weil Luke Cage unverwundbar ist. Und die Serie und der Bösewicht, gespielt von Mahershala Ali, den wir aus House of Cards kennen, der kann gar nichts. Also in jeder Folge gibt's einen Kampf und Luke Cage gewinnt, aber weil er unverwundbar ist, wird er nicht mal irgendwie angeschossen oder er kriegt kein einziges Mal aufs Maul. Und bis Folge 6, bis sich die Bösen den perfekten Plan überlegen, Luke Cage ist bulletproof, dann brauchen wir eine Special Bullet, mit dem wir ihn spielen.
Oh, nee.
Und dann holen sie sich eine spezielle Munition, die dann auch durch Kevlar durchgeht oder so, und schießen ihn damit ab und dann wurde er zum ersten Mal angeschossen. Das ist ganz, ganz beschissen und da kommt es gar nicht mehr auf die Thematiken an, die da drin sind. Es kommt einfach nur darauf an, dass es richtig schlechtes Superheldenfernsehen ist, weil die Kämpfe langweilig sind, der Böse langweilig ist und die Dialoge sind aus der allerletzten Tonne.
Aber warum finden die Leute das so geil? Warum wird das so?
Ich weiß es nicht.
Ist es die Netflix-Code oder ist es so dann, weil man so einer, so ein, bei Netflix immer noch dieses Insider, also ich gucke irgendwelche coolen Serien auf Netflix.
Ich glaube, es hat noch diesen Insider-Faktor, weil nämlich auch in Luke Cage ist es natürlich so, dass er Luke Cage ja auch aus Jessica Jones kommt, der Charakter, und dann später ab Folge 4 kriegt er einen Sidekick an die Seite und das ist Rosario Dawson aus Daredevil. Und das, da wird halt, das wird alles immer so mehr vernetzt und ich glaube, damit sollen die Leute an der, bei der Stange gehalten werden, dass so, oh, die kenne ich ja daher schon und der kommt ja auch aus daher. Hier wird ja was ganz Großes aufgebaut.
Ich glaube, dahingehend werden, ich glaube, das ist nämlich die Wurzel allen Übels. Und wir haben ja neulich schon mal darüber gesprochen, Christian, über hier diese Seiten, so nur 90er-Kids verstehen das,
ja,
die dann irgendwie ein Bild von einem Gameboy posten. Und 300.000 Leute sitzen zu Hause vor ihrem Computer. Ey, das kenne ich doch. Das ist doch ein Gameboy. So eins habe ich früher auch mal gesehen. Ja, jeder hat das mal gesehen. Überall war so. Und ihr seid nicht gehört. Und genau so sind diese Serien auch dann. Ja, hier. Bitte, hier, den hast du, da ist hier, das ist der eine Extra, der bei Captain America hinten, ganz hinten im Zug gesessen hat. Der kommt jetzt hier auch nochmal durchs Bild. Oh Gott!
Sollen die Kinder sich jetzt eigentlich an den Fernseher fesseln? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja wirklich, ja, dann kommt der noch da, dann spielt der noch damit, dann musst du das vielleicht noch gesehen haben, das zu rein, was, das ist doch, die haben doch einen Asche oder so ein Fass ohne Boden. Also da wirklich, wo oben immer reingekackt wird. Also das ist doch wirklich, ey, raus aus meinem Leben, Superhelden.
Ja, der trifft das auf jeden Fall ganz gut auf den Punkt. Also heute deine Analogie kann ich so unterschreiben. Ja.
Okay.
Hast meine du nicht, was oder was? Das war mein Highlight gerade, mein Rage.
Okay, alles klar. Dann war es das für diese Woche. Wir hören uns wieder am 124. Pancast. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com/derPancast. Da posten wir auch immer die Off-Duties, gerade online gegangen. Die Welt geht unter. Nächste Woche dann Stand-Up-Comedy, kann ich ja hier schon mal anteasen.
Ist der schon auf Patreon eigentlich?
Nein, nee.
Aber kommt dann bald.
Ja. Außerdem freuen wir uns wie immer über euer Feedback, diskutieren das gerne im Podcast, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de oder auf Twitter @derPengcast oder Direktnachricht auf Facebook und auf patreon.com/derPengcast. Wie ihr wisst, könnt ihr euch unterstützen mit ein paar Euros. Ich habe davon, also eigentlich nicht davon, eigentlich von meinem eigenen Geld, könnt ihr uns unterstützen. Ich habe mir so ein Ding gekauft, dass ich jetzt hier in dieses Interface reinstecke und dann kann ich mich selber hören. Das war toll. Ja.
Das ist nicht schlecht.
Ja, wenn ihr den Cast mögt, empfehlt ihn weiter. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, ciao. Ciao. Translucent, crest.